Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Spielereien. Das bin ich, der liebe Justin Hornbach und der...
Robin!
Hallo, grüß dich, Robin! So, wir sind heute zu zweit, weil der liebe Fabian im Urlaub ist. Und ich finde, wenn ein Mensch sich Urlaub gönnen kann, dann hat er alles im Leben erreicht. Der Fabian hat uns Videos geschickt, wie sein Urlaub aussieht in den Bergen mit wunderschönen Ambiente. Swimmingpool sah so aus, ein bisschen Feuerplace, alles mit dabei. Das volle Programm. Ich weiß gar nicht, wie lange er im Urlaub ist, aber er ist im Urlaub.
Ist einfach mal weg.
Ja, hat er sich ja auch verdient. Darf er auch mal gönnen. Gebe ich ihm als Let's Talk Guitar-Chef auch mal frei dazu. Auch wenn er von mir auch absolut gar kein Geld bekommt. So wie du auch für die ganze Geschichte hier. Gott.
Wir machen das ja alle ehrenamtlich.
Für unsere Community da draußen. Wir haben uns aber jetzt versammelt, weil ich letzte Woche eine Erfahrung hatte, die mich sehr geprägt hat, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt kann mir live-mäßig nicht mehr viel passieren im Leben. Und zwar hatte ich, glaube ich, den anstrengendsten, schlimmsten, schwierigsten, aufregendsten Live-Auftritt in meinem Leben, an dem ich aber sehr gewachsen bin. Und ich dachte mir, hey, lass uns doch einfach mal heute darüber reden. Heute wird zwar auch eine interessante Challenge. Ich muss da ein bisschen meine Mikrofon-Situation verändern und muss jetzt immer schauen, dass ich nicht poppe beim Poppen. Beim P sagt, weil ich habe
nämlich keinen Pop-Schutz. Ganz schön.
Ja, ich habe keinen Pop-Schutz vor. Das heißt, meine Taktik ist jetzt immer zu antizipieren, wann ich ein P sage und dann rechtzeitig das Mikrofon weghalten, wenn ich P mache.
Ja, immer das Problem ist, du hast P ein Richtmikrofon machen. Und wenn du das machst, dann hört man gar nichts mehr.
Ja, dann hört man halt die Ps halt nur nicht, aber dann.
Nee, das funktioniert so nicht.
Ja, probieren wir es doch mal aus. Egal. Und zwar, was ist passiert? Ich habe letzten vor zwei Tagen Montag, habe ich in einem Rahmen einer Vernissage im Beethovenhaus in Bonn den dritten Akt der Mondscheinsonate allein auf der Gitarre gespielt. Und das war ein Erlebnis und darüber reden wir heute. Jetzt erstmal, die Mondscheinsonate ist ja einer der bekanntesten Stücke von Ludwig von Beethoven. Dir auch ein Begriff?
Mir, natürlich. Mhm. Natürlich, das ist, ich glaube, jeder, der mal Shred-Gitarre gehört hat, kennt die ganzen Videos dazu. Aber ich glaube, du hast das komplett anders gespielt.
Ich hab's ein bisschen originalgetreuer gespielt, sagen wir so.
Technisch
oder
auch anders,
verändert, ich, ne? Genau, ja. Genau, und ist ja sonst einer der, ich sag mal, bekanntesten Piano-Stücke, die es gibt. Einer der schönsten Stücke auch, der erste Akt, sehr, sehr langsam, sehr atemberaubend. Habe ich früher das erste Mal gehört in einem Videospiel für den N64. Doch, warte, und das hieß Shadow Man. Da gab es nämlich im Intro, eine dramatische, düstere Szene und da lief dann der erste Akt der Mondscheinsonate. Und dann der dritte ist ja auch den meisten Leuten gängig und bekannt als dieses wilde, schnelle, technische, sehr intensive Stück fürs Klavier. Den zweiten Satz kennt, glaube ich, so wie es halt mit zweiten Sätzen in der klassischen Musik ist, kaum einer, aber zweite Sätze haben wir immer gesagt, in der Uni sind wie B-Teile in einem Jazz-Standard. Die kannst du eigentlich in der Regel wegwerfen. Die sind immer, ich finde auch, es gibt so viele tolle Symphonieorchester und Stücke, wo ich mir aber beim zweiten Satz immer denke, ach, weg damit. Das ist dann immer so duriger Schunkelkram. Ja, der zweite Satz ist halt oft so ein bisschen, entweder nochmal dann sehr langsam, oder er geht in Dur, oder er ist so schunkelmäßig und ist so gefühltes Wegwerfmaterial. Am spannendsten in der Symphonie ist eigentlich immer der erste Satz, wenn alles aufgebaut wird und alles, ich sag mal, intensiviert wird und der dritte Satz, wenn es dann zum großen Finale kommt, da passiert dann immer so die meiste Action. In so einem klassischen Stück natürlich.
Bei dir anscheinend ja auch.
Ja, genau. Ich habe ja nur den dritten Satz gespielt, das wurde auch so verlangt. Da wurde gar nicht gefragt, ob ich den ersten Satz oder den zweiten Satz spiele, sondern es ging ausdrücklich um den dritten Satz. Und vielleicht bevor wir so ein bisschen reingehen, wie die ganze Geschichte ablief, erklär ich doch mal vielleicht ein bisschen was über das Stück oder was da so besonders oder so schwierig auch an der Gitarre ist. Oder was so die Schwierigkeiten generell waren. Weil das Stück fängt an, glaube ich, ich würde sagen, mit einer der bekanntesten Arpeggio-Figuren oder Arpeggio-Sections in der klassischen Musik überhaupt. Hat bestimmt jeder schon mal gehört, die ist ganz schnell. Diese Geschichte. Ja, und da fing dann auch schon die Schwierigkeit an, weil ich, wie du es schon gesagt hast, ein bisschen anders gespielt habe, als man es wahrscheinlich als Shred-Gitarrist kennt. Weil da gibt es ja so ein paar Videos draußen auf YouTube. Was hast denn du da bis jetzt so an Videos zum Beispiel gesehen?
Oh Gott, ich kann jetzt nicht sagen, wen. Ich hatte euch ja auch irgendwann mal in die WhatsApp-Gruppe mal so einen Song reingeschickt, wo das interpretiert wurde. Was mir nur
Exhuma, das war
aufgefallen
aber
ist.
eine Thrash-Metal-Band, die
Ja,
das
ja.
gemacht hatte, auf eine interessante Art und Weise, ja.
Auf jeden Fall, die Videos, die ich mir so dann mal angeschaut habe, waren halt eigentlich gefühlt auf wahrscheinlich einen bestimmten Tab von irgendjemanden runtergebrochen. Also das schien immer das Gleiche zu sein, aber irgendwie auch nicht richtig. Und
Ja, also ich
ja.
sag mal ein bisschen, das bekannteste Video ist von auch einer Gitarristin. Ich komme jetzt gerade leider nicht auf den Namen von ihr. Vielleicht kannst du es gerade einfach mal recherchieren, wenn ich das nicht rede, weil wenn du, ich glaube, Mondscheinsonate oder Moonlight-Sonata Gitarre eingibst, wird das wahrscheinlich das erste sein, was kommt. Lisa, also nicht Lisa Ex, aber ich komme gerade leider nicht mehr auf den Namen von dieser Gitarristin. Aber da, genau, da habe ich mich streckenweise auch an manchen Linien orientiert oder beziehungsweise habe dafür auch mich oder inspirieren lassen für meine Version. Aber der große Unterschied, der hauptsächlich da ist, die meisten Leute tappen. Sorry, ich muss
Genau.
wieder mit dem P aufpassen. Es tut mir so leid. Die tappen die ersten Arpeggios. Es gibt zum Beispiel auch ein Video von Michael Romeo, wo er sehr ähnliche Arpeggios in dem Stil tappt. Es gibt zum Beispiel auch, oder von Symphony X den Song Seven, da hat er auch so eine ähnliche Figur. Es wird aber halt hauptsächlich als Tapping-Figur, also eine Mischung aus Hammer-On und Pull-Offs und halt mit der rechten Hand getappt gespielt. Das habe ich nicht gemacht, weil das führt zu einer gewissen Problematik. Beziehungsweise, ich muss noch mal kurz einen Step zurückgehen. Ich habe mich dagegen entschieden, dieses Stück mit einem Backing-Track zu spielen. Das ist ja auch das, was du oft hörst, dass Leute halt eben so einen klassischen Metal-Backing-Track irgendwie im Hintergrund
Ja.
haben, mit Double Bass und noch einer zweiten Gitarre und Keyboards und was weiß ich. Da habe ich mich dagegen entschieden, weil ich so ein bisschen, ich persönlich finde das manchmal ein bisschen cringe und ich habe oder würde ganz gerne ein bisschen Respekt der Musik zollen und habe mir gedacht, okay, das Stück wurde geschrieben für ein Instrument. Und ich würde es auch ganz gerne auf einem Instrument rüberbringen, was sehr, sehr viel Schwierigkeit mit sich gebracht hatte. Aber das war so ein bisschen meine Aufgabe und mein Ziel auch natürlich dann dort diese beiden Welten miteinander zu vermischen. Also so ein bisschen eben den Respekt vor einer klassischen Interpretation und auch einer klassischen Tradition, aber auch so ein bisschen den Klassikern zeigen zu wollen, was eigentlich möglich ist mit einer elektrischen, stark verzerrten Gitarre, wie viel Ausdruck man da eigentlich haben kann in so einem Instrument. Weil ich finde, in der klassischen Musik wird die elektrische Gitarre noch sehr, sehr unterbewertet,
Leider.
und könnte noch deutlich mehr an Popularität bekommen. Hat aber Schwierigkeiten, zu denen ich auch eben gleich noch kommen werde. Aber genau, ich habe mich dazu entschieden, eben diese erste Arpeggio-Figur, diese berühmte Arpeggio-Figur nicht zu tappen, weil man Kontrolle verliert über zwei sehr essentielle Parameter in der klassischen Musik, nämlich Dynamik und Tempo. Das sind die beiden Punkte, die ich da als Solist quasi mit reinbringen wollte. Und ich wollte in der Lage sein, diese Arpeggios zum Beispiel vom Tempo her bewusst ansteigen und absteigen zu lassen. Also bewusst in der Kontrolle zu sein, zu sagen, ich starte. Also so die
Ja.
Intensität mit reinzubringen. Und ich habe relativ schnell gemerkt, mit Tapping funktioniert das nicht. Genauso wenig mit Hybrid Picking, genauso wenig mit Economy Picking. Es
Ja.
blieb mir nur die schwierigste Variante übrig, wie man sowas spielen kann, nämlich mit purem Alt-Alternate Picking.
Das ist eine Herausforderung, würde ich mal sagen.
Ja,
Ne?
ja.
Also gezappt, was ich so gesehen hatte, ist, glaube ich, machbar. Aber ich habe mich gefragt, wie hast du das nur hingekriegt, das Alternate picken? Ja. Ganz ehrlich, auch in der gewissen Geschwindigkeit so, ne? Das ist ja nicht ohne, das Ding.
Die Antwort wird sein, ich hab's nicht hinbekommen. Ich werde zu dem ganzen Prozess auch nochmal ein ganz ausführliches YouTube-Video machen, was bald kommen wird, und es wird auch die komplette Version zu hören sein. Auch wenn ich bin da echt nicht stolz drauf, also da schon mal Spoiler. Ich hab's für meine Verhältnisse oder für dem, was ich mir vorgenommen habe, nicht gut gespielt, aber dazu werden wir später noch kommen. Ja. Also die Sache ist, die der Unterschied ist, die der große bei der getappten Version mit dem Tapping, ist das zum Beispiel so, dass du eine Figur hast, eine visuelle Figur, ein Pattern, was du über die Oktaven auf den verschiedenen Seiten gleich benutzen kannst.
Genau.
Ja. Das ist ja oft eine Figur in 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, das durch die Arpeggios durch. Und was halt eben passiert ist, dass du 3 Noten auf einer Seite hast und diese 3 Noten, die kannst du dann auf den nächsten Oktaven übertragen. Und der Abstand der Finger und des getappten Fingers bleibt immer gleich. Währenddessen, wenn du das pickst, hast du nicht ganz die Lage, das so zu machen, weil du kannst den Stretch nicht machen. Dafür ist ja das Tapping da, um den Stretch zu überwinden, sondern du musst auf verschiedene Seiten rübergehen. Und dadurch hast du halt ganz viele, ganz verschiedene Picking-Patterns und Picking-Muster. Also du hast quasi ganz viele Wechsel zwischen 2 Noten auf einer Seite, 1 Note auf einer Seite, 2 Noten. Also es ist ganz viel, wenn ich jetzt mal durchgehe, es beginnt mit einer Note auf einer Seite, noch eine Note auf der nächsten Seite, dann 2 Noten, dann 2 mal eine wieder auf der nächsten Seite, dann wieder 2, dann 2, 1, 1. Also es sind ganz, ganz viele verschiedene Patterns, die gefühlt kein wirkliches System dahinter haben, sondern es ist wirklich sehr basierend sehr stark einfach auf die Kontrolle der rechten Hand, ganz genau zu wissen, was passiert da und wie macht man das, was für uns Gitarristen ungewohnt ist. Wir sind ja eigentlich Tiere, die lieben es, Patterns zu wiederholen und zu wiederholen und zu wiederholen und die immer gleich bleiben zu lassen. Ich meine, ein wenig ist die Gitarre auch für sowas designt. Das kommt mit dazu. Und das war auch direkt der Part, der mich zur Verzweiflung gebracht hat, weil der lief dann mal gut, dann lief der mal nicht so gut, dann lief er beim Proben mal gut, dann wieder nicht so gut, dann einen Tag vorher nicht so gut, dann irgendwie vor dem Auftritt gut, beim Auftritt dann nicht so gut. Also das war sehr Inkonsistenz von meiner Performance her, weil ich dem Ganzen auch ganz gerne ein bisschen mehr Zeit zum Üben gegeben hätte. Da können wir auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen, was da halt alles sonst noch so passiert ist, warum man das nicht so richtig üben konnte. Oder auch wie ich das geübt habe. Aber das war die eine große Schwierigkeit, sag ich mal, von der technischen Natur. Jetzt ist es bei dem Stück so, bei der Mondscheinsonate, es gibt immer mal wieder zwischendurch kleine Teile, die sehr technisch sind, aber die dann auch wieder gitarristischer sind, sage ich mal. Es gab zum Beispiel so Picking-Läufe, die waren für mich absolut nicht das Problem, weil das Picking-Läufe waren, die ich einfach in meinem Blut drin habe, die ich seit Jahren jeden Tag spiele und übe. Also für mich relativ, also das ist für mich Second Nature quasi, diese Form der Bewegung. Die sind nicht ohne, aber für mich sind die halt machbar, weil ich die halt seit Jahren wirklich mache und das im Zen of Sweet Picking auch auftauchen und in eigentlich in meiner kompletten Pädagogik und Karriere viel schon irgendwie gespielt worden sind. Die zweite große Schwierigkeit aber in diesem Stück sind es gar nicht mal technischer Natur, oder so technischer Natur, wie man das kennt, so von wegen Geschwindigkeit und Präzision und alles, sondern halt eher technischer Natur im Bereich Phrasing und Dynamik. Dass man halt in der Lage ist, auch dynamisch zu spielen und die Melodien auch schön zu phrasieren, weil es sind viele Melodien, die in diesem Stück auftauchen. Ich muss mich ja auch dafür entscheiden, welche Stimme ich spiele. Ich habe ja keine zwei Hände zur Hand. Eigentlich wäre es noch geiler gewesen, noch einen zweiten Gitarristen oder einen Bassisten noch da zu haben, der halt irgendwie die linke Hand zum Beispiel spielt. Also ich musste mich halt entscheiden, okay, wo spiele ich das, was die rechte Hand spielt vom Klavier, wo spiele ich das, was die linke Hand spielt. Also es waren ganz bewusste Entscheidungen. Und da kommen halt dann letzten Endes viele Melodien raus, denen ich aber den Platz geben wollte, halt schön zu phrasieren. Jetzt ist es aber so mit einer elektrisch verzerrten Gitarre, das ist halt leider echt ein Biest. Also das ist ein Biest, was schwierig zu kontrollieren ist, weil wenn du nur einmal falsch irgendwie den Körper berührst von der Gitarre, hast du direkt Noise, der entsteht. Ja, das ist echt so ein bisschen das Problem, weil ich kann, wenn wir mal über den Sound reden, ich darf auch nicht zu viel Noise Gate drin haben, weil ansonsten frisst es mir die Obertöne und schluckt mir den Ton weg und ist einfach zu abgehackt. Ich darf es aber auch nicht zu krass verzerrt haben. Ich habe dann mir vom Bernd Kilzen einen sehr coolen Sound, ich sag mal, bauen lassen, den ich dann auch sehr angenehm fand. Und ja, aber nichtsdestotrotz, es ist ein Sound gewesen mit Gain of 11 quasi. Und wenn du da halt nur ein bisschen leicht eine Seite berührst oder sonstiges, hast du halt direkt Noise. Das heißt, du musst dir wirklich auch selbst bei langsamen Melodien jeder Bewegung echt bewusst sein. Und das war so die zweite große Schwierigkeit von dem Stück. Einmal diese Arpeggios, die das ganze Stück tragen und direkt am Anfang kommen. Das ist direkt das Erste, was man spielt. Und das war auch das Erste, was ich direkt verkackt habe live. Ist kein guter Start ist. Und dann halt eben die Melodien und die Phrasierungen.
Ja. Weil du hattest, als du das geübt hattest, hast du natürlich jetzt erstmal, sag ich mal, das komplette Lied, bevor du irgendwas phrasiert und Dynamik reingebracht hast, erstmal grundlegend gelernt oder ging das einher?
Ich muss leider beim Kopf schütteln, weil.
Oha.
Ich glaube, ich hatte das komplette Arrangement 2 Tage vor dem Auftritt fertig, ach, wie ich das spiele. Weil es gab immer noch Parts, wo ich gemerkt habe, ah shit, hier verändert sich was, ah, hier geht man nochmal eine andere Tonart, ach, oh hier, wie spiele ich das denn nochmal richtig aus?
Das hört sich übel an, echt.
Das war echt kurz zum Ende. Ich bin folgendermaßen vorgegangen, ich habe mir natürlich angeschaut, okay, also grundlegend habe ich das Stück viel gehört. Das, was wir ja auch immer hier raten, damit ich ein grobes Bild bekomme, mir grob eine Form machen kann zu diesem Stück. Und hab dann versucht, so ein bisschen zu zitieren, was sind die wirklich die schwierigsten Stellen, wofür ich jetzt einfach viel Übezeit brauche. Und da war relativ schnell klar, diese Arpeggios, das Stück ja tragen. Ja, die durch das komplette Stück ja auch gehen. Die tauchen ja immer wieder auf. Das ist ja einer der Hauptthemen dieses Stücks, ja.
Krass.
Ja. Und so manche melodische Sachen und so manche Linien kamen echt erst ein paar Tage vorher, ja.
Aber wie viel Prozent bist du dann da hingegangen? Also man sagt ja mal so, die 100% ist, ich sag mal, alles ist sauber im Kasten zu Hause. Mhm. Und
vom Arrangement
warst du schon über 90 oder?
Ja, vom Arrangement war ich schon an den 100% dran. Das andere wäre unprofessionell oder ich hätte mir dann noch selber gesagt, okay, ich muss Parts streichen, wenn ich nicht 100% wusste, wie die gingen. Frage ist, was definiert man als 100%? Wenn jemand die 100% so definieren würde, ist, man kann alles locker perfekt spielen, war ich eher bei den 75% so. Mhm. Was aber nicht daran lag, dass ich die Parts nicht wusste, wie sie zu spielen sind, sondern einfach, dass ich denen ganz gerne mehr Zeit gegeben hätte, wirklich auszuarbeiten und nochmal mir vom Muscle Memory und von der Bewegung her und von der Technik nochmal bewusster zu machen.
Wolltest du da jetzt auch dran weiterarbeiten an dem Song, bis er dann für dich fertig ist, oder?
Ich werde noch dran weiter, da werde ich am Ende noch was zu sagen. Ich werde dran weiterarbeiten. Ich habe noch eine Rechnung offen mit diesem Stück. So lasse ich dieses Stück nicht stehen, wie ich das da performt habe. Aber letzten Endes, genau, ich sag mal so, bei dem Stück ist das so, man hat sehr viele Melodien, die gleich sind. Das sind ja Themen, das ist ja das, worauf die klassische Musik auch viel beruht, auf den Themen, die gespielt werden. Und diese Themen gehen da durch die verschiedenen Tonarten. Und dann musste ich halt manchmal noch ein bisschen auschecken, welcher Tonart wird jetzt ein gewisses Thema gespielt. Da habe ich eine Woche vorher im Flieger von und nach Japan, habe ich dann da gesessen mit den Noten und damit noch hier rein. Ich habe die hier vor mir noch reingekritzelt, so, ah, okay, hier ist das ein A7 Arpeggio, hier geht die Melodie auf was habe ich hier, E-Seite, hier geht sie aufs G und so weiter und so fort. Und da halt einfach von der Form her nochmal genauer zu wissen, okay, wo ist welche Melodie oder welches Thema dann in welcher Tonleiter. Und dann so manche Phrasierungssachen, die ich dann vorher noch ein bisschen ausgecheckt hatte. Ja, aber ich hätte mit dem Ganzen gerne mehr Zeit gegeben. Ich hatte die Zeit eigentlich rein theoretisch auf dem Blatt Papier, weil nachdem dieser Anruf reinkam, wie das passiert ist, kann ich auch gleich nochmal erzählen. Mhm. Aber nachdem dieser Anruf reinkam, habe ich mir direkt einen Plan gemacht und habe mir gedacht, geil, ich habe jetzt 2 Monate Zeit. 2 Monate waren das ungefähr. Das sollte machbar sein. Wenn dann nicht dieses Ding namens Leben auf einmal mit dazukommt und einem volle Kanne zwischen die Beine grätscht und sagt, nee, Justin, du musst halt jetzt erstmal umziehen, weil du einen Wasserschaden hast. Du hast jetzt erstmal keine Zeit zum Üben. Ja, und verdammt. Nee, Justin, du hast halt auch noch Shows in Japan, die du vorbereiten musst. Oh. Und nee, Justin, die Guitar Summit steht auch noch an. Und du musst auch noch Content machen. Und dies und das und jenes. Sodass gerade durch den Umzug ich sehr viel Zeit verloren habe.
Ah, das ist natürlich echt ärgerlich, ne? Mhm. Also ich weiß, dass dieser Song dir echt Spaß gemacht hat, weil du immer davon erzählt hast.
Ja.
Also den Fabian und mir. Und ich fand das auch genial. Du hast uns ja auch schon mal ein paar Sneaks gegeben so und ich fand das schon echt mega, mega mäßig. Ich hoffe, du spielst das nochmal komplett aus und wir können das alle dann mal hören.
Das musst du. Ich werde dir am Ende auch sagen, wie, super. Aber das musst du. ich hatte auch echt mega Spaß am Lernen und am Arrangieren von der ganzen Sache, weil das Stück ist halt auch einfach geil. Das sind halt auch geile Themen, das macht Spaß. Ich höre es mir echt gerne an. Es steckt sehr viel Emotionen auch drin oder man kann auch sehr viele Emotionen reinbringen von sich selber aus. Aber die technischen Sachen hätte ich ganz gerne noch deutlich, ich will nicht sagen sauberer, aber sicherer gespielt. Das war noch unsicher. Beziehungsweise, ich sag mal so, weil so wie ich ja übe und meine Überphilosophie beruht ja eben darauf, dass ich gewisse Bewegungsabläufe so stark verinnerliche, dass äußere Auswirkungen auf oder äußere Parameter keine Auswirkungen auf mein Spiel haben kann, wie eben Nervosität, wie eben zu wissen, wer da alles im Publikum sitzt, wo ich später auch noch zu kommen werde und oder wie eben kaum schlafen gehabt und eine 5-stündige Autofahrt, weil man leider echt Termine verkackt hat, wozu wir auch gleich noch kommen werden und dass sich das Leben da nicht einfach gemacht hat an diesem Tag, dass das nicht allzu große Auswirkungen auf das Spiel hat. Und hier habe ich gemerkt, hier war ich nicht auf dem Sicherheitslevel, wie ich sonst eigentlich einen Anspruch auf mein Spiel habe, mit gewissen Bereichen. Wie gesagt, so manche Picking-Läufe, die schnellen kein Problem, weil ich da halt eben schon mich seit Jahren darauf hin konzentriere. Aber die Arpeggios, das war es vor allem, wo ich dann schnell gemerkt habe, scheiße, haben eben diese äußeren Parameter haben großen Einfluss oder können große Auswirkungen auf meine Performance haben. Und das hat mich dann schon natürlich sehr nervös gemacht.
Ging es eigentlich darum, dass, also hast du den Song quasi komplett vorgegeben gekriegt oder irgendwas von Beethoven?
Nee, es wurde gesagt, die Mondscheinsonate, weil das Ganze war ja eine Vernissage von Andy Warhol, die jetzt heute startet, am 9.9. Und Andy Warhol hat in den Bildern, die er zu Beethoven gemalt hat, die Mondscheinsonate hier und da noch mit reingebracht, so als im Hintergrund so leichte Noten und so weiter und so fort. Deswegen war da die Verbindung zwischen der Mondscheinsonate und das war halt einfach erwünscht, dass ich das mache. Ja. Und die wollten es halt ein bisschen moderner haben. Die hatten sich gedacht, also das Beethoven-Haus, der Leiter davon, der liebe Malte, der hat sich halt gedacht, hey, okay, das mit Klavier wieder zu hören, ist ein bisschen langweilig. Ich würde ganz, ganz gerne mal was anderes machen. Und hat sich dann für Gitarre entschieden, für E-Gitarre entschieden. Hat sich dann an den Dieter Rösberg gewendet. Ich hoffe, das ist der richtige Nachname. Ich verwechsel manchmal. Also Rösberg, irgendwie sowas in die Richtung. Ich muss mal genau nachgucken. Der liebe Dieter. Ich kenne ihn als Dieter. Ich habe ihn mittlerweile sehr, 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 sehr gerne. Das ist vielleicht ein Name, der dem ein oder anderen in der Gitarrenszene durchaus bewusst ist. Das ist nämlich der Gründer der Gitarre und Bass und der Gründer der Guitar Summit. An den hat sich der Malte, der Leiter des Beethoven-Haus, dann gewendet. Und der hatte mich schon mal beim Ibanez Guitar Festival gesehen und der kam dann auch über den Daniel auf mich und so kam letzten Endes das Ganze zustande. Und ich sag mal so, letzten Endes, das kann ich soweit schon mal spoilern, auch wenn ich mich echt nicht wohl gefühlt habe mit der Performance und ich wirklich schämend von der Bühne gegangen bin, war die Resonanz und das Feedback grandios, wo ich mir echt gedacht habe danach, Leute, habt ihr mir eigentlich gerade nicht zugehört? weil mir Leute gesagt haben, es war Highlight des Abends, es waren noch andere musikalische Präsentationen da, hat noch ein Streichquartett auch gespielt, mit denen ich spontan mit der Akustikgitarre auch noch ein Stück spielen sollte. Es war noch ein Sänger auch mit dabei, es war auch noch mal eine Pianistin dabei, die hat was von einem anderen Komponisten gespielt. Also es gab durchaus ein größeres musikalisches Programm, neben den Reden und den Podiumsdiskussionen. Und Leute haben mir gesagt, von den Leuten, die da waren, dass das, wie gesagt, Highlight des Abends, so haben sie die Mondscheinsonate noch nie gehört, wow, das war was Besonderes und so. Die haben es, also die Leute, denen hat es gefallen. Ich habe dann auch nochmal Videoaufnahmen angehört und dachte mir, okay, als Gitarrist merkst du, wo ich hängen bleibe und wo es ja wirklich klingt wie eine Schulband, die jetzt gerade wirklich, keine Ahnung, was das Smoke on the Water Riff verkackt hat. Aber ich glaube, als Nicht-Gitarrist, oder ich sag mal, wenn du nicht so in dem Technischen so extrem drin bist wie ich, weil auch das Feedback von ja Dieter, der war auch da, wie gesagt, der Gründer von der Gitarre und Bass und von der Guitar Summit, war alles sehr, sehr positiv. Und wie gesagt, ich hab's mir nochmal angehört und dachte mir, ja, okay, ich glaube, wenn du da nicht so drin steckst, was da technisch drin ist, dann hört man das vielleicht auch eben nicht so sehr. Aber mir fällt es natürlich doppelt und dreifach ja, auf, weil ich... Ja, weil man ja weiß halt einfach in so einer Situation, wie es klingen müsste, wie es klingen sollte und wo auch noch Potenzial nach oben ist. So, das weiß man in so einer Situation einfach auch. Oder hört man dann einfach.
Ja, das ist doch gut. Gutes Feedback vom Publikum ist doch mega.
Ja.
War das eher so älteres Publikum oder sehr gemischt?
Es war sehr gemischt. Es gab insgesamt, also diese komplette Beethoven-Haus war voll. Das waren insgesamt vielleicht 200 Leute, 250 Leute. Aber viel spannender war halt, wer da in diesem Publikum drin saß.
Oha.
Weil das war halt nicht einfach irgendwie Leute, die Lust auf Beethoven hatten oder so, sonst waren halt geladene Gäste. Unter anderem unseren Kultusminister Wolfram Weimer, der direkt vor mir saß. Wo ich schon, ich habe ja euch den Zettel dann in WhatsApp auch geschickt, weil ich habe den Soundcheck gemacht und habe währenddessen die Zettel gesehen auf den einzelnen Plätzen und habe gesehen, wer dann da ist und habe dann nur Wolfram Weimer gelesen und dachte mir, oh shit.
Gab's von dem Feedback?
Ja, ich habe nicht mit ihm gesprochen. Ich weiß auch nicht, ob ich
das hätte. Das hätte ich gerne gewusst.
Weiß auch nicht,
ob er ist ja sehr konservativ. Ich kann mir vorstellen, dass er bei der Musik auch sehr konservativ ist.
Ja, weiß ich. Ja, weiß. Keine Ahnung. Kann ich mir jetzt kein Bild zu machen. Ich bin ich hatte vorhin noch den Namen, bin ich da total mit Claudia Roth. Eine Claudia Roth wäre mir lieber gewesen, muss ich ehrlich sagen, wenn jetzt auch Wolfram Weimer nicht unbedingt der Partei ist, die ich jetzt unbedingt wählen würde. Geht schlimmer, geht aktuell definitiv schlimmer, aber ist jetzt auch nicht 100% meins. Auch was er so im Kulturbereich bis jetzt gemacht hat, auch nicht so ganz meins, aber ich glaube, bei der Claudia Roth hätte ich mich weniger aufgeregt gefühlt. Ja, aber halt auch so Sachen, das habe ich später dann erfahren, weil ich kannte die dann erstmal nicht, aber ich habe dann so erfahren, okay, dass neben ihm saß halt der Präsident des Deutschen Fußballbunds, des DFBs und Toni Schumacher, so ein Fußballstar aus den 80ern.
Ja, das ist krass, also ein Toni Schumacher, das ist schon was.
Wie hat er nichts gesagt? Ich glaube, irgendwie erster FC Köln oder so ist der, ne?
Was weiß ich, ich kenne ihn auch nur vom Namen her. Aber ist, glaube ich, so eine Ikone aus den 80ern. Ne?
Und dann war ein Zettel da, da stand nur Papst drauf. Und es war nicht der Papst, aber ich dachte mir in dem Moment auch erstmal, bitte nein.
Vielleicht undercover.
I doubt it. Aber da dachte ich mir auch noch, ach nein. Ja, und halt irgendwie, keine Ahnung was, Oberspitzen, Top-Bürgermeister, Bipapo, geladene Gäste, Presse und so weiter und so fort. Also es war auf alle Fälle höheres Publikum da. Und Wolfram Weimer hat auch direkt dann vor meiner Performance noch eine Rede gehalten. Ich war aufgeregt an dem Tag. Ich war echt mit den Nerven blank, aufgrund von halt eben ganz vielen Dingen. Und ich glaube, einer der Sachen, warum das so verdammt schwierig ist und so einer der schwierigsten Live-Situationen, die du haben kannst, ist halt, weil du alleine spielst.
Ja.
So ein bisschen, ich hatte so eine ähnliche Situation am Anfang des Jahres mit einem Solo-Spot, den ich bei der Alkaloid-Tour hatte. Da ist aber der Unterschied gewesen, das waren Linien und Passagen, die ich selber geschrieben hatte, also wo man auch keine Kontrolle drüber hat und weiß, okay, man kann diese Linien eben mit einer bestimmten Sicherheit. Das halt auch, das waren halt nur 2 Minuten. Jetzt, das waren 7 Minuten, 6, 7 Minuten, so ein Beethoven-Stück.
Das komplette Ding, krass.
Und wie gesagt, halt alleine. Und ich, das ist so, das war alles so innerlich in mir drin, so schwierig, dass es nicht unangenehm für mich wird. Ich habe mir selber die ganze Zeit gesagt, Justin, fuck it, zieh's durch. Es ist halt auch so viel passiert an dem Tag, und bei dem Live-Auftritt, wo man sich danach nur an den Kopf greift und denkt, warum? Scheiße, warum? Wir können ja mal über den Tag reden.
Ja, gerne.
Wärst ja auch gerne gekommen.
Ja, leider.
wenn ich nicht es total verkackt hätte, weil ich halt manchmal ein extremer Chaot bin und halt, also die Show war am Montag. Und am Donnerstag habe ich realisiert, dass die Show am Montag ist. Ich dachte die ganze Zeit, die Show sei am Mittwoch, also jetzt heute, wo wir sprechen. In meinem Kalender steht auch noch drin, 9.9. Beethoven. Heute beginnt halt aber die Vernissage, diese Ausstellung. Die Vernissage war eine geschlossene Gesellschaft am Montag. Und am Donnerstag telefoniere ich mit dem Chef von dem Beethovenhaus und der sagt mir dann, ja, dann sehen wir uns ja am Montag. Und ich dachte mir innerlich, Montag und gucke in meinen Vertrag rein und alles, ja, ich sehe überall 7.9. und nicht 9.9., wie ich mir das in meinen Kalender reingebracht hatte. Das Problem ist nur, an dem Tag hatten wir Videodreh mit Eternity's End für unsere nächste Single. Und ich dachte mir da innerlich, na scheiße. Ah, scheiße. Ich hab's echt verkackt. Und dachte mir zuerst, scheiße, ich muss eins von beiden absagen. Ich habe es dann noch geregelt bekommen, mit sehr viel Stress verbunden. Die Regelung oder die, wie wir es gelöst haben, war letzten Endes, ich bin Sonntag nachts von Frankfurt nach Nürnberg gefahren. Wir haben früh morgens mit dem Videodreh angefangen, so früh es geht. Haben zuerst mich gefilmt und dann Band gefilmt. Da war auch die Band cool mit. Da bin ich auch super dankbar für Hannes, Linus, Chris und Mike und so und auch den Videografen, dass die da so früh schon angetanzt sind. Haben alles gedreht. Als dann alles mit mir fertig war, habe ich mich ins Auto gehockt. Bin zu Ibanez gefahren, das liegt zum Glück ein bisschen auf dem Weg, hab mir noch eine Akustikgitarre dort abgeholt für diesen Akustikgitarrensong und bin dann 5 Stunden von Nürnberg nach Bonn gefahren letzten Endes.
Und konntest mich wieder nicht besuchen.
Ja, also zum einen ist ja gerade in Bonn ist ja absolutes Chaos gerade, dadurch, dass diese eine Brücke zu ist. Das war schon mal der Abfuck. Da stand ich dann auf dieser einen Brücke. Ich glaube, Nordbrücke ist zu und ich musste über die Südbrücke fahren oder wie war das?
Ja, ja. Also eine der Brücken ist dicht, ja.
Genau. Und die andere. Und
das ist quasi die wichtigste.
Genau. Und die andere Brücke, die es gibt, ist quasi auch dicht, weil sie halt voll mit Verkehr ist. Und ich da eine halbe Stunde auf dieser Brücke stand letzten Endes. Und dann ja auch erstmal noch Parkplatz finden musste und so, weil ich hatte dann auch mit meiner Mutter gesprochen, meinte, ja, ich park dann da und das wird doch alles easy, die werden doch Parkmöglichkeiten haben. Und da hat sie ihm gesagt, Justin, dir ist bewusst, dass das Beethovenhaus mitten in der Innenstadt ist.
Das hat
mitten
ein eigenes
in der
Parkhaus.
Fußgängerzone. Es hat kein eigenes Parkhaus.
Das heißt Beethoven-Parkhaus.
Ja, aber das ist ja auch nochmal, du musst ja dann dennoch von dort aus ein Stückchen weit laufen. Ich bin noch in ein anderes Parkhaus, was direkt
Meter.
Gegenüber ist. Das Beethoven-Parkhaus ist ein bisschen weiter südlich vom Beethoven-Haus.
Eigentlich da drunter, ja, ist richtig, hast recht. Es ist aber relativ, ja, je nachdem, wo man rausgeht.
Es ging dann, ich musste dann einfach nur über diese große Straße laufen und war dann auch quasi da, aber war dann auch erstmal natürlich voll gestresst und genervt, weil.
Ach, dann warst du in der Stiftsgarage wahrscheinlich.
Das kann sein, genau, nämlich auf der
neben
anderen
McDonald's
Seite.
Neben McDonald's quasi.
Oh, das weiß ich
nicht. Ja, hast du
das
nicht mehr mitgekriegt.
Das war eine Tankstelle direkt an diesem Parkhaus.
Ja, genau, das ist das. Das okay. ist die Stiftsgarage.
Genau.
Gegenüber kann man guten Döner essen.
Ja, das ist, gut zu wissen. For next time. Ja, und das heißt, ich kam dann da an, viel zu spät, wollte eigentlich auch noch Soundcheck machen, aber das war dann quasi alles sehr knapp. Ein bisschen Soundcheck konnte ich machen und dann hatte ich vielleicht noch eine anderthalb Stunden zum Runterkommen letzten Endes. Und da war ich dann im Backstage-Bereich und habe versucht runterzukommen und habe wirklich da alles versucht, weil ich war echt schon sehr nervös. Ich glaube, ich war schon ewig nicht mehr so nervös wie an diesem Abend vor einem Auftritt. Also sonst habe ich echt keine Probleme mit Nervosität beim Live-Spielen, weil es ja täglich Brot ist, aber das war nochmal ein ganz anderes Level. Und ich musste dann wirklich mir vorher, ich habe mir gesagt, ey Justin, es wird alles gut, hab Spaß, denk nur positiv. Ich habe meditiert, ich habe Zucker gefressen, Zucker zu mir genommen, Atemübungen gemacht. Ich bin die Parts langsam durchgegangen. Ich versuche mich ordentlich aufzuwärmen und so. Das war schon eine stressige Geschichte. Und dann ging es auf die Bühne letzten Endes. Das ist quasi so ein, ja, wie man es halt aus der Klasse kennt, das ist auch ein ganz schöner Raum. Du hast halt quasi wie so eine Arena, letzten Endes wie so eine Gladiatoren-Arena, wo es halt wo die Tribüne dann immer so nach oben gehen, wo die Leute sitzen. Also, dass der Schall ja auch sich nach oben weiter ausbreitet und man die Leute oben auch das gut mitbekommen, was unten gespielt wird. Ich glaube auch, die Leute hatten an und für sich einen guten Sound. Ich hatte einen Scheiß-Sound gehabt. Ich hatte das Equipment, womit ich gespielt habe, da können wir kurz drauf eingehen, war eigentlich ganz simpel. Ich hatte meine DV-Mark-Box gehabt, weil die selber keine PA hatten, wo ich meinen FM9 anschließen konnte. Hatte also meine DV-Mark-Box, eine Endstufe und mein FM9. Aber ich stand halt.
Das geht ja.
Ja, aber ich stand halt so dämlich. Also da wäre dieser D-Flex zum Beispiel,
ja,
glaube ich, eine optimale Sache gewesen, weil ich stand so ungünstig vor dieser Box, dass ich so sägende Frequenzen abbekommen habe und mir innerlich die ganze Zeit gedacht habe, mein Gott, klingt das gerade scheiße vom Ton her. Dadurch, dass sich aber der Sound ausgebreitet hat im Raum, war es, glaube ich, für die Leute echt in Ordnung. Also zumindest auf dem, was ich auf dem Video höre, war es echt in Ordnung. So.
Der Raum schluckt ja auch hohe Frequenzen ordentlich raus.
Also genau, und wenn du halt direkt an der Box stehst, wirst du halt bombardiert von denen quasi. Die Box war auch nicht angewinkelt oder sonstiges und es war auch alles ein bisschen chaotisch mit dem Umbau, sodass dann auch noch jemand irgendwie auf einen anderen Sound gekommen ist und ich bei der ersten Note gemerkt habe, oh, ich bin gar nicht in dem Sound, in dem ich sein wollte, musste dann noch umswitchen, hatte dann die ganze Zeit so ein Kabel an meinem Bein, hatte ganz wenig Platz gehabt, um mich zu bewegen. Ich hätte gern mich noch ein bisschen mehr, oder generell, ich mag das, Freiheit zu haben, mich zu bewegen. Ansonsten fühle ich mich auch so ein bisschen klaustrophobisch und so ein bisschen eingeengt. Und ja, und dann ist Folgendes passiert. Ich habe das erste Thema gespielt, bis zur ersten Wiederholung gespielt und habe gemerkt, oh, ich habe Haare in meinem Gesicht und bin's halt gewohnt, von meinen Metal-Shows den Headbang-Move zu machen, um die Haare aus dem Gesicht zu bekommen. Habe nur vergessen, ich habe meine Brille auf und hau mir die Brille hinten, also die war dann oben auf dem Kopf, wie wenn du die Brille nach oben tust. Ja. Und hing mir dann die ganze Zeit in den Haaren beim Spielen.
Oh Gott.
Und ich dachte mir so, nein, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ich muss irgendwie weiterspielen. Und es war schon so, wie gesagt, das erste Arpeggio habe ich direkt verkackt und habe direkt gemerkt, meine Finger verknoten sich gerade. Boah, das war unangenehm. Die haben sich richtig verknotet und da war ich schon so, scheiße. Und dann spiele ich durch und auf einmal geht die Brille nach oben und ich dachte mir, zieh's durch. Und dann habe ich einen Moment gesucht, wo ich einen Ton halten konnte, um irgendwie die Brille von meinem Kopf runterzubekommen. Das wird man auch im Video, wenn ich das veröffentliche, sehe.
Geil.
Und dann einfach nur die Brille nach hinten runterfällt. Damit ich dann weiterspielen konnte. Und ich musste irgendwie mich da, weißt du, wenn dessen du dich durch Arpeggios kämpfst, irgendwie dran erinnern, was ist die nächste Tonart, aber auch gleichzeitig überlegen, scheiße, wo kann ich gleich mal einen Ton liegen lassen, damit ich an meine Brille rankomme? Das ist Krieg gewesen. Das ist
7 Minuten, Juste. 7 Minuten, was kann da schon schief gehen?
Genau, was kann da schon schief gehen, ja.
Herrlich, echt. Das ist schön.
Murphy's Law, es kann alles schief gehen, was schief gehen kann.
Wow. Ja, geil.
Ey, und dann hab ich's weiter durchgezogen. Dann gab's nochmal ein Arpeggio, wo meine Finger sich verknotet hatten und ich so kurz auch diesen Blackout hatte. Mhm. Davor hatte ich auch die meiste Sorge, dieser Blackout, nicht mehr zu wissen, was kommt gleich, weil ich hatte keine Noten gehabt. Ich habe das alles aus dem Kopf freigespielt. Und es gab 2 Stellen. Einmal, wo ich zuerst eine falsche Tonleiter angefangen habe und dann musste ich wieder die Originaltonleiter irgendwie zurückmodulieren und habe mich da kurz reingesucht. Und dann einmal bei einem Fismol Arpeggio nach dem B-Teil quasi.
Du hast das Arpeggio durchgezogen in der falschen Tonart und bist hinterher in die richtige wieder zurückgegangen?
Nee, das waren 2 verschiedene Stellen. Also das Arpeggio war generell einfach ein Fingerverknoter. Das kommt zwar danach auf die Stelle, aber da ist ein bisschen Pause dazwischen. Aber ich wollte auf dem Gis anfangen, fange auf dem Sis an, also auf der Quarte darunter. Und fing dann halt an, irgendwie diesen Ton zu suchen, irgendwie das Gis reinzubekommen. Ich glaube, wie gesagt, wenn du nicht weißt, wie es eigentlich sein soll, hörst du es nicht, weil ich schon in der Tonart bleibe. Aber ich suche mich da erstmal so ein bisschen entlang. Also wenn ihr das Video hört, werdet ihr wahrscheinlich merken, wo es ist oder was gemeint ist.
Krisenmanagement live umgesetzt, also das finde ich schon mega.
Das war eine Hiobs-Herausforderung, griechischer Mythos, wo der eine Typ da den Stein die ganze Zeit hoch, Sisyphus-Aufgabe, aber ja. Ich glaube, das war Sisyphus, korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Aber der macht doch viele Kleinigkeiten.
Das war schwierig insgesamt. Und dann, ich weiß nicht, war das Stück zu Ende und es gab tobenden Applaus und die Leute wollten sogar noch mehr haben. Ich bin einfach nur von der Bühne runter. Ich habe mich verneigt, bin von der Bühne runter, habe noch meinen Kopf fast gestoßen an so einer Leinwand, die auch nach unten gezogen war. Wie gesagt, den Leuten hat's echt gefallen, glaube ich. Ich glaube, die fanden es echt toll.
Das, ne?
Aber also,
wenn das Publikum bei dir ist, hast du ja gewonnen.
Irgendwo ja schon.
Also, aber auch wenn du Fehler machst,
es fühlt sich
ja trotzdem
nicht so an.
Dein Ritterschlag da, ne? Ja, aber es fühlt sich anders an, wahrscheinlich, ne?
Weil du halt weißt, was du da noch rausholen kannst. Weil du weißt, wie viel Luft da noch nach oben ist. Und ich meine, ich bin ja schon ein sehr, sehr, sehr selbstkritischer Mensch mit meiner Technik. Aber ich weiß, da geht noch mehr. Deswegen, wie gesagt, ich habe noch eine Rechnung mit diesem Stück offen und ich werde diese Rechnung auf der Guitar Summit begleichen. Indem ich einfach, wenn ich Freitagabend um 6 für Cordial ja auftrete auf der Guitar Summit, werde ich dieses Stück auch nochmal spielen. Auf alle Fälle. Ich will das nochmal so spielen, wie es auch zu Hause funktioniert hat. Ich habe jetzt noch 3 Wochen Zeit, um mich dann nochmal richtig drauf vorzubereiten. Okay, es ist ja auch nicht so, dass ich auch 2 Eternities End-Songs und die irgendein Speedpicking
Kram. Die sind ja easy. Das ist ja alles easy.
Ach, das ist auch sowieso ein Fehler von mir, dass ich mir so viel vornehme.
Der Beethoven ist halt ein richtiger Schredder, ne?
Ja. Das der Christian hört.
Absolut.
Nee, aber da will ich das dann nochmal richtig, richtig spielen und nochmal richtig reingehen und auch nochmal von der Phrasierung, weil eigentlich war meine Überlegung auch, das Fulcrum-Pedal von der Sonja zu benutzen. Mhm. Das hat leider zeitlich nicht geklappt zu installieren. Da werde ich mit der Sonja aber auch nochmal quatschen, dass die mir das nochmal einstellt fürs FM9, weil ich glaube, gerade so ein Pedal, so ein Expression-Pedal, das Fulcrum-Pedal ist ja ein Expression-Pedal mit 2 verschiedenen Achsen. Womit man 2 Parameter quasi dynamisch steuern kann. Und das ist ja gerade für so eine Situation, wo du halt eben auch sehr dynamisch spielen willst, perfekt dann halt auch mal vom Gain runterzugehen oder von das Delay wieder runterzuziehen oder solche Geschichten. Das ist ja eigentlich perfekt. Das ist ja super so.
Ja, vor allen Dingen kannst du da auch nochmal, trotz dass du halt einen sehr komprimierten Metal-Sound hast, kannst du da trotzdem nochmal ein bisschen Dynamik mehr reinholen.
Ja.
Indem du, weiß ich nicht, mit Volumen arbeitest oder was auch immer, ne?
Genau, weil an der Gitarre selber war mit der Gitarre, mit der ich gespielt habe, das nicht ganz möglich. Ich habe die Alpha benutzt, weil die Alpha tatsächlich 7 Seiten, vom... Ja. Ja, genau, ich musste 7 Seiten für die Arpeggios auch nehmen, zum einen das. Zum anderen war die Alpha, ist die vom Hals mit am angenehmsten gewesen dafür. Ich habe auch viel mit der Stefan Forte 27 Bünde Signature rumgespielt, die ich noch habe. Da habe ich aber auch gemerkt, dann... Die wäre, glaube ich, vom Pickup her geiler gewesen, weil die Alpha hat aktive Pickups. Das heißt, relativ wenig Dynamik, währenddessen die Stefan Forte Signature schöne Seymour Duncan dynamische Pickups hat, passive Pickups hat, also deutlich dynamischer. Aber ich habe da gemerkt, da gibt's dann so andere Sachen, die mich gestört hatten, wo ich gemerkt habe, oh, das hat gerade einen bösen Einfluss auf mein Spiel. Zum Beispiel ist die S, die ist deutlich scharfkantiger oben rechts an diesem kleinen Bauch, wo du deinen rechten Arm ablegst. Und die hat halt nicht diesen Bobble, wie jetzt zum Beispiel bei einer RG oder bei einer Alpha oder so, sondern die ist halt einfach gerade da oben, wie bei einer Les Paul, nur halt super dünn. Aber dennoch habe ich gemerkt, wie mich diese scharfkantige in meinem rechten Arm, wie das da Druck projiziert hat und dann mich auch wieder eingegrenzt hat in meiner Spielfähigkeit. Also habe ich mich dann 2 Wochen vorher dazu entschieden, okay, die Alpha zu benutzen, aber die hat halt die Fishman Active Pickups, die sind dann halt auch deutlich undynamischer so.
Ja, wobei, es kommt drauf an, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie die Dynamik da läuft. Aber eigentlich hast du mit aktiven, normalen aktiven Pickups auch, kannst du genauso eine Dynamik erzeugen.
Ja, weil das sind ja jetzt aber, nicht normale aktive, das sind ja die rein digitalen Pickups, die Fishmans. Die sind ja nicht mehr analog, sondern die sind ja digital.
Ach, die sind
komplett digital. Was ich ja auch als Konzept super interessant finde. Aber die sind, wenn du mit dem Volume Poti spielst, nicht ganz so feinfühlig wie bei passiven Pickups, finde ich.
Ja, das ist richtig.
Du hast halt so viel Output. Dafür sind ja aktive Pickups da, dass du halt so viel Output hast, letzten Endes.
Ja, es ist aber auch, wenn du Regelungen machst, verändert sich auch durch die Bauteile, die bei einem Analogsystem drin sind, ein wenig der Sound.
Ja, natürlich.
Das heißt, aktiven Gitarre hast du wirklich ein Volumen, ist ein Volumen. Und dann ändert sich halt nichts am Ton. Also, ne, in dem Sinne.
Ich glaube, Gain geht auch runter, wenn du dran drehst.
Ja, klar, das muss ja.
Aber es ist halt nicht so fein, finde ich, wie bei passiven. Ja. Deswegen, und vor allem auch dann in der Geschwindigkeit nebenbei den Volume am Volume-Regler noch hinzudrehen. Dann lieber halt mit den Füßen, die man noch zur Verfügung hat, mit Fulcrum arbeiten. So. Also
das wäre eigentlich perfekt,
dann, ja. Ja, das will ich dann bei der Gitarre damit versuchen, auf alle Fälle noch zu integrieren.
Hast du denn beim Sound eher so einen flächigen Sound gewählt, der so ein bisschen den Raum ausfüllt, oder bist du da ganz pur bei einfach nur Verzerrung geblieben?
Nee, ich habe schon einen Delay und einen Reverb auch drin gehabt. Das Delay relativ kurz gehalten, weil der Raum auch generell schon sehr viel Gehalt hatte. Aber Delay und Reverb war mir da auch für den Wohlfühlfaktor sehr, 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 sehr wichtig quasi. Ja, und letzten Endes war das echt schwierig.
Klingt echt super.
Ich musste, bevor ich auf die Bühne gegangen bin, an meinen guten Freund Jens denken, Jens Hilzensauer, der vor Jahren mit mir hier businessmäßig was zu tun hatte. Der hatte mich auch heute angeschrieben, nachdem er meine Story gesehen hat, wo ich schon mal ein bisschen erzählt habe von dieser Beethoven-Geschichte. Der hat sich spezialisiert auf das Entspanntsein und Ruhigsein vor Auftritten und in die Ruhe kommen und so Geschichten. Das ist quasi das, was der coacht und teacht. Da habe ich gesagt, ey, dann kommst du auf alle Fälle mal hier in den Podcast und wir reden mal darüber, über seine Methoden. Weil ich muss jetzt sagen, nach der Erfahrung, also ich denke jetzt an die Guitar Summit und ich bin null aufgeregt. Ich denke mir, da könnte jetzt auf der Guitar Summit, könnte im Publikum ein Martin Miller sitzen, ein Raphael Torrillo sitzen, ein Schieß mich tot sitzen, ein Robin Willig sitzen und keine Ahnung was.
Der hört alles.
Ich glaube, ich wäre deutlich lockerer jetzt aufgrund von dieser Erfahrung jetzt, weil ich glaube, so angespannt, dass ich glaube, das hat was mit mir gemacht. So ja, danach auch dann irgendwie so locker, dass ich danach auch gemerkt habe, okay, ich, als ich damit fertig war, okay, ich kann locker sein, ich kann entspannter sein.
Weil es ist doch krass, wenn jetzt so, weiß ich nicht, mit Eternity's End unterwegs bist, ist es vielleicht eine Nummer leichter für dich überhaupt auch zu reagieren, vielleicht. Also freier sozusagen, ne? Du bist ja vielleicht, nicht, bist ja nicht so eingeschränkt. Also eingeschränkt in Anführungsstrichen, du hast alleine gespielt, solo, ne? Ja. Aber eingeschränkt von der, dass du ganz alleine spielst, ne? Das ist halt echt immer krass.
Also ich glaube genau, wenn du wirklich die schwierigste Situation haben möchtest, dann ist echt Spiel alleine, weil dann hast du halt dieses Safety-Netz nicht, was du bei einer Band halt einfach hast. Dass wenn du dich verspielst, dann merkt man es vielleicht auch nicht, weil halt gerade das Schlagzeug auch laut ist oder sonstiges.
Ja, das ist was ganz anderes. Die Band drückt dich mit weit nach vorne.
Ja.
Ne, da geht auch mal was unter.
Ja.
Ne, ich habe ja früher Klassikgitarre gespielt und hatte da so einige Solo-Auftritte. Und gut, da war ich kleiner Steppke, aber damals war das für das Alter war ich ja relativ gut. Aber ich hatte jedes Mal richtig Bammel, das muss ich ehrlich sagen. Und
alleine da zu stehen, mit dem Spotlight auf
das dich. War krass. Ne? Auch wenn es nur Omis und Oppis sind, die da vorne stehen, aber Stadtfest ist, und so, das ist schon was anderes. Ne?
Das ist und, eine heftige Erfahrung auf alle Fälle.
Mit der Band später war das ganz anders. Da bist du ja als Team da. Genau. Das heißt, man teilt das Leid.
Genau.
Ja.
Das Leid, ja.
Ja.
Weil ich habe auch gemerkt, auch durch die Nervosität, deswegen will ich es auch nochmal lockerer spielen. So Dinge wie Tempi und Dynamik sind dann streckenweise auch voll flöten gegangen, weil in meinem Kopf ist dann während dem Live-Auftritt so viel passiert und ich musste mich selber so runterregulieren in meinem Kopf, dass ich habe dann die Aufnahmen angehört, dass ich voll durchgerusht bin. Du kriegst, es ist ja ein ganz typisches Phänomen auch für so eine Live-Geschichten, genau, dass du dann schneller spielst als geplant. Und deswegen will ich da jetzt auch noch mal ein bisschen für üben, für dann die Gitarre, damit dass ich halt auch mehr Kontrolle einfach über meine Atmung habe und auch sagen kann, so jetzt gehe ich mal runter.
Ja, vielleicht musst du das einbauen in das ganze Stück, dass du Atempausen hast.
War eigentlich geplant, aber durch die Nervosität
ist
es komplett runtergegangen und ich wollte einfach nur fertig werden und dadurch ist das halt viel verloren gegangen. Ja. Weil dass man noch mehr auf sowas achtet und also ich finde das auf der anderen Seite kriegst du dann auch nochmal ein ganz anderes Gefühl für eben klassische Musiker, für die das täglich Brot ist. Was ganz spannend ist, ich glaube, es gibt viele klassische Musiker, die sehr mit sowas anfangen können, weil sie halt gewohnt sind, alleine zu spielen und vielleicht dann auch eher trainiert darin sind, dann so in the zone zu sein und einfach so ein bisschen das Publikum auch zu vergessen und halt einfach sich auf die Musik zu konzentrieren. Ich glaube, die würden dann aber, oder ich habe das auch schon mitbekommen bei manchen Klassikern, die haben dann große Probleme, wenn sie mit einer Band mal spielen sollen, weil wenn sie dann nämlich mal diese Zone verlassen müssen und anderen Musikern zuhören müssen, haben sie ganz große Probleme. Währenddessen das bei uns genau andersrum ist. Wir sind so gewohnt, beim Live-Auftritt an andere Musiker zu denken, zu schauen, wo stehen die gerade, wo spielen die gerade, was wird gerade gespielt und darauf zu interagieren und zu kommunizieren und zu reagieren. Und dann halt so eine Situation zu haben, wo du eigentlich mal wirklich nur ganz autistisch für dich sein sollst. So.
Kalm.
Und wirklich dich abschotten musst von dem Rest und einfach dich der Musik hingibst. Oh, ich hätte schon Bock auf sowas noch mehr zu machen, weil ich glaube, das kann, wenn man das echt mal ein bisschen gemacht hat und man diesen Punkt erreicht hat, dass du wirklich dich einfach nur der Musik hingibst. Ich glaube, das kann schon sehr, 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 sehr schön sein. Ja, das kann schon eine sehr schöne musikalische Erfahrung sein.
Ja, ich finde...
Ich finde das ja auch so ein bisschen eben der Auftrag dann dahinter, eben nicht einfach Backing-Track an mit Double Bass und dann das runter zu tappen, sondern halt eben diese beiden Welten zu kombinieren, zu mischen und halt auch dann zu sagen, okay, ich möchte mit einem gewissen Respekt an die Musik rangehen und so Sachen halt auch mal eben alleine spielen, mit Ausdruck spielen und zeigen, was die Gitarre so kann, ja.
Ja, das also ich habe in letzter Zeit auch sehr viel über klassische Musik und E-Gitarre mir tatsächlich Gedanken gemacht. Und mir ist mal aufgefallen, wenn man jetzt mal heute so Bands sich anhört, die sehr viel klassischen, ich sag mal, Hintergrundgeplänkel mit einbauen in ihre Musik. Das ist ja keine klassische Musik in dem Sinne. Ne, das kommt halt nicht so raus. Und ich mein Gedanke dabei ist so ein bisschen, wenn ich jetzt ein klassisches Orchester habe, sollte die Gitarre einfach nur ein weiteres Instrument in dem Orchester sein und nicht eine Band oder sowas, die mit einem Orchester spielt oder das Orchester mit der Band, sondern das sollte, das braucht eine andere ausgewogene Geschichte da in dem Fall, ne? Und ja, das gibt's sehr wenig, also auch so komponierte Sachen habe ich sehr wenig bisher gefunden. Aber ich glaube, da ist extrem viel Potenzial drin.
Das sind halt einfach, also das ist tatsächlich so. Es gibt eine ganz interessante Analyse zum Beispiel von Metallica und dieser S&M-Platten. Die haben ja zwei Stück gemacht und wo auch erzählt wird, bei der ersten Platte wird quasi mit dem Orchester gespielt und bei der zweiten Platte spielt das Orchester hinter Metallica quasi. Also auch so vom Bühnenaufbau. Bei der ersten S&M-Platte ist Metallica auf derselben Höhe wie das Orchester und bei der zweiten Platte, die dann 20 Jahre später kam oder so, sind sie halt über dem Orchester zum Beispiel.
Ja.
Solche Geschichten. Oder halt eben, ja, dass du vielleicht halt mal einen Solisten hast, klar, wie jetzt irgendwie zum Beispiel, der hat ja auch mal so Orchester-Sachen gemacht, alles. Aber es ist irgendwie eben nicht ganz in dieser Tradition, wie es eigentlich in der klassischen Musik ist, weil klassische Musik lebt halt vor allem von diesem fließenden Gefühl. Wenn du mit Klassikern zusammenspielst, das ist für uns schwierig. Ich habe es auch gemerkt jetzt mit dem Quartett zum Beispiel, mit dem ich Akustikgitarre gespielt habe. Die zählen nämlich nicht ein 1, 2, 3, 4. Die zählen ein 1, 3, 4. Also das ist viel. Oh, ja. Das ist halt auch ein, das ist ein Fluss in dem Rhythmus. Die haben keinen straighten Rhythmus oder ganz wenig, sondern eben die Musik basiert viel auf diesem fließenden Rhythmus, dieses Bewegliche in der Rhythmik. Und das ist für uns Rockmusiker oder rockgeprägten Musiker extrem schwer, finde ich, aber eine sehr, sehr interessante Erfahrung, auch genauso andersrum. Ich meine, ich habe es ja erlebt bei der Klassikgeschichte, die wir mit Alkaloid hatten vor 2 Jahren, wo das genau andersrum war, wo halt dann auch die klassischen Musiker sehr Probleme hatten, halt, dass ein Schlagzeug mit dabei war zum Beispiel. Aber das macht's super spannend und ich finde, das geht nämlich oft verloren. Klar, wenn Metal und Klassik verbunden wird. Klar, du hast halt immer diese symphonischen Anteile in Symphonic Metal, was gibt's da hier, Nightwish oder auch sowas, Sachen wie Lorna Shore und so. Aber da merkst du halt, es ist immer noch Metal. Das heißt, es basiert immer noch sehr.
Es wird halt draufgesetzt, ne?
Genau, es wird einfach auf den straighten Rhythmus. Genau. Du hast halt nicht diesen fließenden Rhythmus, der ja eigentlich in der Klassik so wichtig ist.
Also ich zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen, wenn du jetzt so Bläser hast, die kommen und so von hinten drücken, dann hau da mal eine tiefe, also so eine 8-Seiten-Gitarre drauf. Also das ist so was Bedrohliches, wenn das kommen soll und so. Das drückt dann extrem nach vorne und das bringt auch die Gitarre und die Bläser nach vorne. Das hat bisher auch noch keiner gemacht. Ich finde das schade. Also ich hoffe, dass da irgendjemand da draußen das irgendwann mal so richtig schön komponiert und dann nicht nur die Death-Metal-Symphonie im tiefen C von Watery so komplett komponiert ist, sondern halt mal was, ich sag mal, was technisch Anspruchsvolles mal komponiert wird.
Wer dem am nächsten und am originalgetreuesten kommst, ist halt der gute Flo, der ja auch schon hier im Podcast mit dabei war, der mit seinem Schattenspiel vor 15 Jahren eben dieses sehr interessante Stück gemacht hat, Orchester, Flamenco-Gitarre und E-Gitarre. Und das kann ich nur empfehlen, mal zu googeln. Florian Magnus Meyer, Schattenspiel. Wunderschönes Stück. Eben Orchester, Flamenco-Gitarre, E-Gitarre. Ich glaube, das ist das, was dem so am nächsten kommt. Also da wirklich dicken Shoutout an Flo. Aber sonst hast du das selten, ja, weil die Leute sich halt wenig von dem straighten Rhythmus lösen können. Du hast bei Steve Vai und Orchester hast du immer noch Schlagzeug mit dabei. Du hast ganz oft diesen Faktor, der mit dabei ist. Und ein Dirigent zum Beispiel, einem Dirigenten zu folgen, auch als rockgeprägter Musiker, ist auch schwer, weil ein Dirigent zeigt vorbereitend. Das heißt, wenn der Dirigent einen Schlag angibt, kommt der Schlag danach erst und nicht eben auf der Bewegung drauf, weil es ist vorbereitend auf das, was gleich passiert. Das ist schon eine super interessante und super spannende, aber für uns auch sehr schwierige Welt. Aber ich finde eben eine Welt, wo es sich echt Sinn ergibt, mal ein bisschen noch tiefer reinzugehen, was ich halt eben mit solchen Möglichkeiten noch ganz gerne machen möchte und da halt eben ein bisschen reingehen möchte, ja.
Ja, da tatsächlich, wir hatten ja schon mal KI-Thema, habe ich sowas dann, weil ich dachte, ich muss das mal ausprobieren und ich habe ja kein Orchester zur Verfügung und ich habe auch nicht die Kenntnisse, sowas zu schreiben oder so, habe ich ziemlich gut es hinbekommen, dass ich einen Eindruck davon bekommen habe, durch KI einfach mal beides zu verbinden, so wie ich mir das vorstelle. Also klassische Musik mit Metal drauf, also mit harten Metal drauf. Das funktioniert tatsächlich. Wenn man
ich kann mir also vorstellen, dass bei KI halt eben genau dieser wichtige Punkt des rhythmischen Flows und des Flusses wahrscheinlich aber auch flöten geht, weil wenn die KI wahrscheinlich auch in Tempi rechnet.
Der Trick ist halt, dem von vornherein zu sagen, es ist klassische Musik, die du spielst. Und da muss er sich dran halten. Und dann funktioniert das besser. Ne? Es ist nicht 100% das, was man erwartet, aber man hat mal so ein bisschen den Eindruck davon, wie sowas klingen kann. Dafür finde ich das eigentlich ganz praktisch, weil da weißt du, okay, sowas kannst du auch mal komponieren, wenn du komponieren kannst.
Interessant.
Ja. Interessant. Also für sowas nutze ich das ja immer, so Crossovers auszuprobieren, um zu gucken, funktioniert etwas. Ja. Ne? Mittlerweile ist es aber für mich, ich finde, man hört immer raus, dass es KI ist. Nein. Irgendwie, das ist halt Müll quasi, aber für solche Experimente, um mal was auszuprobieren, finde ich das voll in Ordnung, ne?
Ja, voll. Ja, ich bin da ja auch deutlich liberaler, also klar, gibt's da viel zu kritisieren, aber ich finde manchmal haut so ein KI so ein Gitarrensolo raus und spielt da irgendwelche Lines drin, und ich mir dachte, da wäre nie ein Gitarrist drauf gekommen, weil das so ungitarristisch ist. Das ist dann auch sehr spannend. Oder nach wie vor diese Painkiller Judas Priest Version, die von KI gemacht ist, die ich liebe. Ja. Und ich mir denke, das ist ein so geiles Arrangement. Da hast du zwar auch so Fehler drin, wie das aus der Stimme irgendwann ein Floyd Rose Vibrato wird. Ja. Also schreit einer und auf einmal wird das ein Dive Bomb raus. Aber super Sache. Ja, aber
also noch zur KI ganz kurz noch zum Abschluss. Mittlerweile ist das so, du hast auch jetzt bei Suno die Möglichkeit, hast eine kleine DAW im Browser und kannst dann halt ganz gezielt zum Beispiel ein Stück von dir da reinziehen in einzelnen Spuren und kannst sagen, hey, das Stück, also in dem Bereich möchte ich jetzt das und das haben und dann baut er dir das da oben in deinem Song. Also du kannst damit auch kreativ arbeiten. Ne? Ja, nicht die komplette Arbeit abgeben, aber kannst damit arbeiten.
Ja, darüber hatten wir schon intensiver gesprochen mit Henning damals in der Folge.
Jetzt ist das halt nur weitergedacht worden von Suno.
Ja. Ne, also der Weltuntergang, by the way, den der Henning damals prokrastiniert hat, den der angedeutet hatte, der ist bis jetzt noch nicht eingetreten.
Ja, kommt
da noch. Warte ich noch drauf, Henning. Da war ich
fünf, fünf Jahre hat er, glaube ich, gesagt.
Hat er 5 Jahre gesagt? Oh, ja. Okay, mal sehen.
Vier haben wir noch oder so.
wenn ihr wissen wollt, worum es da geht, dann haut euch auf alle Fälle mal die Folge rein mit Henning Pauli über die KI und wie man als Musiker mit einer KI auch arbeiten kann. Ein sehr, sehr interessanter 2-stündiger Talk. Aber in diesem Sinne weiter würde ich sagen, ja gut, sind wir am Ende angekommen von der heutigen Folge. Ja. Mal ein bisschen darüber gesprochen, wie schwierig eigentlich Live-Spielen sein kann. Und auch selbst wenn man schon seit über 20 Jahren auf der Bühne steht, dass es immer wieder auch noch Dinge gibt, die einen dazu bringen, kurz davor zu sein, in die Hosen zu kacken. So wie in dem Moment. Ja, aber in diesem Sinne, danke dir, Robin, fürs Podcasten. Ja. Wir grüßen den Fabian ganz lieb in seinem wohlverdienten Urlaub und wir freuen uns natürlich, wenn er auch bald wieder hier ist. Komm gut zurück. Und natürlich an unsere Zuhörer und Zuhörer da draußen, schaut gerne mal in unserer Discord-Community vorbei. Schaut gerne dazu in den Link in der Podcast-Beschreibung. Diskutiert mit uns hier in dieser Folge. Lasst ein Like da, gerne dort, wo ihr eure Podcasts konsumiert, eine 5-Sterne-Review, sodass der Justin sich eventuell, dass der Justin endlich mal irgendwann seine Mikrofonsituation irgendwie geregelt
bekommt, weil er gefühlt
alle zwei Wochen seine Mikrofone verändert. in diesem Sinne wünsche ich euch allen ganz viel Spaß beim Üben und auf Wiederhören.
Jo, macht's gut. Ich glaube, Tina S. war's.
Tina S., ja genau, stimmt.